Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Matthias Lilienthal, der hatte heute was zu feiern, denn die Münchner Kammerspiele sind zum Theater des Jahres gekürt worden. Als Intendant hatte er es dort ja nicht immer einfach. Das ist ein Thema in dieser Fazitausgabe. Der August ist fast vorbei und damit auch das Festival Tanz im August. Wir ziehen Bilanz und doch eher schlecht fällt die Bilanz zur auswärtigen Kulturpolitik aus, die ausgerechnet das Institut für Auslandsbeziehungen in Auftrag gegeben hat, das ja vom Auswärtigen Amt finanziert wird. Interessant. Wenn die Zeitschrift Theater heute einmal im Jahr ihre Kritikerumfrage veröffentlicht, geht es nicht nur um die Highlights des Jahres, Stichwort welches Theater zieht das große los, sondern auch den Flop. Franz Wille, Redakteur von Theater heute, musste im Interview mit Deutschlandfunk Kultur nicht lange überlegen.
Das Top-Ärgernis war die misslungene Intendantenkür in Köln. Da ist wieder mal paradigmatisch hochgekocht, wie schwierig es ist, an einem Stadttheater von Kulturpolitikern, die normalerweise nicht so in der Materie drin sind, kompetente Intendanten in einer Weise zu berufen, dass sie sowohl die Künstler überzeugen als auch die Stadt überzeugen. Das ist ein Problem, das schwelt an vielen Orten.
Genau, und das ist ja auch ein Problem, von dem viele Münchner dachten, dass es in ihrer Stadt schwelte. Als nämlich vor einigen Jahren Matthias Lilienthal als Intendant dort an den Kammerspielen antrat, blieb von vielen unverstanden, was er dort tat. Das Blatt hat sich längst gewendet, jetzt also die Kür zum Theater des Jahres.
Ich glaube nicht, dass das die sentimentale Lösung ist, sondern es ist wirklich eine große Genugtuung für ein wirklich großes Unterfangen. Matthias Lilienthal und sein Team haben an den Münchner Kammerspielen wirklich versucht, ein deutsches Stadttheater neu zu denken. Die Kammerspiele waren ein Labor und wie es in Laboren so ist, sind ihnen einige Reagenzgläser zunächst mal um die Ohren geflogen. Sie haben Fehler gemacht, sie haben Fehler korrigiert und das ist jetzt sozusagen der Dank, der verdiente Dank für die wirklich wichtige Arbeit, die weit über München hinausgeht und Perspektiven für Stadttheater aufweist, die man sonst nicht gehabt hätte.
Ja, und es purzelten die Preise für die Kammerspiele. Einladungen zum Theatertreffen in diesem Jahr, Dionysos Stadt, von Kritikern ebenfalls gekürt zur Inszenierung des Jahres, sowie es auch Auszeichnung für die Schauspielerin Sandra Hüller und ihren Kollegen Nils Kahnwald gab. Unsere Theaterredakteurin Susanne Burkhardt kommentiert diese eindeutige Entscheidung der Zeitschrift Theater heute.
Was für ein verdientes Abschiedsgeschenk. 11 von 44 Kritikern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben für Matthias Lilienthal, sein Team und sein Haus gestimmt. Das ist, wo Kritiker sonst so disparat urteilen, beinahe schon unheimlich einhellig. Das Theater des Jahres 2019 sind die Münchner Kammerspiele. Und das trotz anfangs massiver Kritik von vielen Seiten. Anfeindung aus der Stadt, der lokalen Presse, dem Wegbleiben des Stammpublikums, der Kündigung einiger wichtiger EnsemblespielerInnen und überhaupt einigem Unmut über die Neuausrichtung vom klassischen Schauspiel hin zu mehr Performance und Eröffnung zur freien Szene. Nachdem die Chancen auf eine Verlängerung seines Vertrages durch die Münchner CSU nach nur 5 Jahren schlecht standen, verlässt Matthias Lilienthal das Haus nun im kommenden Jahr. Ausgerechnet jetzt, wo die Kammerspiele zu sich gefunden und Anfangsfehler korrigiert haben. Nach zunächst zu vielen Experimenten sind Lilienthal und sein Team längst auf einen ästhetisch vielfältigen Spielplan umgeschwenkt, bei dem das Ensemble seine Stärken ausspielen kann, bei dem Performance, internationale Gäste und Klassiker sich nicht ausschließen. Endlich also ein Beispiel, wie das Stadttheater der Zukunft aussehen könnte, eins, das auch junge Zuschauer anspricht. Die Mehrfacheinladungen zum Theatertreffen des noch Hausregisseurs Christopher Rübing belegen das. Wurde er für seine erste Inszenierung an den Kammerspielen noch ausgebuht, hat er mit Dionysos Stadt, der Inszenierung des Jahres, eine der besten Produktionen der Saison abgeliefert. Sein 10 Stunden Theatermarathon hat mir, besonders nach vielen anderen enttäuschenden Produktionen beim diesjährigen Theatertreffen, den Glauben an das Theater und seine Relevanz zurückgegeben. So also, das zeigte Rübing mit seinem großartigen, spielfreudigen Ensemble, darunter der Schauspieler des Jahres Nils Kahnwald und die Nachwuchsschauspielerin des Jahres Großfantje Kohlhoff, so also kann Theater 2019 sein. Lustig, lebendig, aufklärerisch, berührend, heutig, ansprechend und gleichzeitig von großer geistiger Ernsthaftigkeit und Tiefe. Ein Schauspielfest, das ältere Zuschauer nicht unterfordert und jüngere begeistert. Mit Stage-Diving, Raucherbank für die Zuschauer und Einladung auf die Bühne. Die Orestie als Soap und dabei kein bisschen albern. Dass auch das beste Bühnenbild in diesem Jahr von den Kammerspielen kommt, spielt da kaum mehr eine Rolle. Die Abstimmung der Kritiker ist mehr als deutlich. Matthias Lilienthal hat einiges richtig gemacht. Angesichts so vieler Voten für sein Haus dürfte er sich jetzt ein bisschen an Frank Castorf erinnert fühlen. Als dessen unfreiwilliger Abschied von der Berliner Volksbühne bekannt wurde, holte das Haus gleich zweimal in Folge den Titel Theater des Jahres. Chris Derkon hat davon nicht profitiert. Lilienthals Nachfolgerin Barbara Mundel und dem dann verbleibenden Kammerspielteam aber ist zu wünschen, dass die Würdigung ihnen den Neustart in München leichter macht. Für Matthias Lilienthal, dessen Zukunft als Theaterleiter derzeit noch unbestimmt ist, könnte das Ergebnis der Kritikerumfrage Genugtuung und gleichzeitig hilfreich sein bei eventuell anstehenden Bewerbungsgesprächen.
Meint Susanne Burkhardt in ihrem Kommentar zur Kür des Theaters des Jahres. Den Orden kann sich Intendant Matthias Lilienthal für die Münchner Kammerspiele anheften. Das ist nicht neu, dass Journalisten, Politiker und Aktivisten einer bestimmten Couleur bedroht werden von Rechtsextremen. In mehreren Fällen wurden schon sogenannte Todeslisten gefunden, wie die größte. Das war die Liste mit 25.000 Namen vor 2 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. Und ob man selbst auf einer dieser Listen steht, erfährt man nicht. Und das wird von vielen kritisiert. Ein Schutz des Staates vor rechtsextremer Gewalt, der müsse doch bitte anders aussehen. So viel zur Vorgeschichte, denn nun haben sich mehrere Journalistenvereinigungen mit einem offenen Brief an Bundesinnenminister Seehofer gewandt. Und zwar geht es genau um mehr Schutz und Sicherheit für Medienschaffende. Eine der Unterzeichnerinnen ist Sheila Maisorka, Vorsitzende des Vereins Neue Deutsche Medienmacher. Guten Abend, Frau Maisorka.
Guten Abend.
Warum dieser Brief jetzt?
Ja, also wir haben ihn nicht nur unterzeichnet, wir haben ihn entworfen. Es ist einfach eine Akkumulation von Situationen und Frustrationen von Kollegen. Es ist ja nichts Neues, dass Journalisten bedroht werden, verbal sowieso. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen sind es inzwischen gewohnt, Hassmails zu bekommen. Das war früher nicht so, das nimmt immer mehr zu. Es findet eine verbale Enthemmung statt, würde ich mal sagen. Gleichzeitig ist es auch so, dass rechte Kräfte stärker werden oder sich stärker fühlen, vielleicht sollte man eher sagen, weil es ist auch nachgewiesen, dass relativ wenige Facebook-Accounts zum Beispiel für sehr viele der Hassposts verantwortlich sind. Wie auch immer, sie fühlen sich stärker und bedrängen Journalistinnen und Journalisten, die sich dann oft so verunsichert fühlen, dass sie beginnen, bestimmte Themen nicht mehr anzuschneiden oder anders darüber zu berichten oder eine andere Wortwahl zu nehmen. Und in dem Augenblick wird die Berichterstattung verändert oder sogar beeinträchtigt. Und das können wir nicht zulassen.
Also eine Verunsicherung auf Seiten der Journalisten. Dann, wenn man sich die andere Seite anguckt, da heißt es ja dann immer, es besteht keine Gefahr.
Ja, es ist ja schön zu hören, dass keine Gefahr besteht. Aber dagegen sprechen zwei Dinge. Erstens mal, wir wissen nicht, nach welchen Kriterien das entschieden wird. Offensichtlich gelten in jedem Bundesland andere Regeln. Wie überhaupt damit umgegangen wird, werden die Betroffenen proaktiv informiert oder nicht. Es gibt Kollegen, die erfahren haben, dass sie auf Listen stehen und ihnen wurde gesagt, ja, wenn es brenzlig wird, dann wählt doch die 110. Und das, finde ich, ist ein bisschen dürftig. Die andere Sache ist auch, dass wir aus Erfahrung wissen und nicht erst seit dem Lübcke-Mord, dass Rechtsextreme gewaltbereit sind und sehr gewaltbereit. Und man kann nicht einfach davon ausgehen, dass schon alles gut gehen wird.
Das ist Ihnen zu wenig.
Das ist uns zu wenig. Einzelne Kolleginnen und Kollegen, die an exponierter Stelle arbeiten oder sich sehr für Antirassismus einsetzen und so weiter, sind mit dem Tode bedroht worden oder mussten umziehen, weil sie gestalkt wurden. Also es ist nicht so, als ob man einfach ruhig und friedlich weiterarbeiten könnte und es gibt halt ein paar Leute, die damit unzufrieden sind, sondern die Aggression, die verbale Aggression, die Drohung, das hat sehr stark zugenommen. Was wir wollen, ist, dass Betroffene anfragen können und dann informiert werden, stehe ich drauf auf der Liste, ja oder nein? Und wenn ich draufstehe, was wird für mich getan, für meine Sicherheit? Und darüber hinaus, dass Organisationen von dem Innenministerium oder der Polizei, wer auch immer, proaktiv informiert werden, ob die Organisationen auf diesen Listen stehen. Das möchten wir. Es geht um unsere Sicherheit. Und wenn Journalisten nicht in Ruhe arbeiten können und sich sicher sein können, dass ihnen nichts passiert für das, was sie schreiben, dann ist das ein Problem für uns alle. Dann ist es ein Problem für die Demokratie, ist ein Problem für die Pressefreiheit.
Und warum ist es überhaupt so schwierig, diesen Namen rauszugeben?
Ich habe keine Ahnung. Manchmal wird auf Ermittlungen verwiesen, aber andererseits ist ja so, dass wenn ich auf einer Liste stehe, das heißt, ich werde von bestimmten Personen, die diese Liste verfasst haben, bedroht, mit dem Tode bedroht. Wieso sollte ich dann nicht informiert werden? Also das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also da kann ja die Kripo ermitteln, was sie möchte. Und da würde ja jeder von den Betroffenen sehr gerne mitarbeiten und mithelfen, das aufzuklären. Aber weswegen man gar nichts erfahren sollte, das verstehe ich eigentlich nicht.
Diese Offenlegung der Namen bzw. diese Information ist ja eine Sache, die Sie fordern. Aber in dem offenen Brief ist auch noch was anderes formuliert.
Ja, es geht auch darum, dass es früher einfach war für Journalisten, dass ihre Adresse nicht in den Meldeämtern zu frei zugänglich war. Und jetzt muss man wirklich nachweisen, dass man an Leib und Leben bedroht wird, bevor die Adresse nicht mehr rausgegeben wird. Und das ist zum Beispiel auch problematisch.
Das heißt, die eigenen Daten derjenigen, die sich bedroht fühlen, liegen offen, während die Daten der anderen, die bedrohen, nicht offen gemacht werden.
So könnte man es ausdrücken, ja.
Die Journalistin Sheila Mysorka zum offenen Brief verschiedener Journalistenvereine an Bundesinnenminister Seehofer. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Tanz im August, das internationale Festival in Berlin, geht in diesen Tagen zu Ende. Ein Monat voller Tanz und auch ein Monat, in dem viel zurückgeblickt wurde. Elisabeth Nehring ist im Studio unsere Tanzkritikerin. Wir beide haben doch erst vor ein paar Tagen über das Tanzerbe geredet und über die Flüchtigkeit des Tanzes und wie man das bewahrt. Schaut man in der Szene momentan gerne zurück in die Vergangenheit?
Ja, nicht immer und überall, aber für den Tanz ist es gerade schon eine wichtige Phase der Selbstvergewisserung. So nach dem Motto, wir haben auch eine Geschichte, die wir verfolgen können, der wir nachgehen können, mit der wir uns beschäftigen können und die wir auch noch bearbeiten können. Und da eignet sich zum Beispiel eine Choreografin wie die Amerikanerin Deborah Hay, die in diesem Jahr so einen Schwerpunkt hatte, sehr gut, weil sie nicht nur künstlerisch für die Bühne gearbeitet hat, sondern weil sie zum Beispiel auch viel geschrieben hat und in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder schriftlich und mündlich auf Tanz und Choreografie reflektiert hat. Und diese Texte hat sich jetzt in dieser Retrospektive oder Re-Perspective, wie sie es genannt haben, erwiesen. Die sind ganz wertvolle Schätze, die in diesem Fall zeigen, wie aktuell auch ihre Gedanken immer noch sind. Das Interessante an Deborah Hay ist ja zum Beispiel, dass sie über viele Jahre, fast Jahrzehnte, nur mit nicht professionellen Tänzern und Tänzerinnen gearbeitet hat. Und sie hat auch begründet, warum das so interessant ist. Sie hat gesagt, weil die Bewegung nicht professioneller Tänzer, die erfinden oder finden, nicht vorhersehbar sind. Die sind weniger vorhersehbar als die von Profis. Und genau diese Überraschung interessiert sie als Künstlerin. Das finde ich zum Beispiel total spannend. Das ist ja nicht selbstverständlich. Oder sie hat schon in den 70er Jahren davon gesprochen, dass für sie im Tanz mehr als überall woanders das Lernen und das Verlernen zusammenfällt. Also Lernen und Verlernen sind beides wichtige Elemente, besonders weil der Körper mit dem Erlernen von Techniken sich ja auch immer festlegt. Mhm. Und um wieder frei zu werden.
Bewegung gespeichert wird, ja?
Ganz genau. Mhm. Und um etwas anderes auszudrücken, muss auch wieder verlernt werden. Und das hat sie alles so begründet. Und sehr schön finde ich auch zum Beispiel ihre Vorliebe, wie sie sagt, für alles, was unknown, untrained, unpredictable and unspoiled ist. Also unbekannt, untrainiert, nicht vorhersehbar und unverdorben. Also was ich sagen will, die Beschäftigung mit Tanzgeschichte und ausgesuchten Figuren der Tanzgeschichte kann echt große Überraschungen
ist nicht langweilig.
Total interessante Erkenntnisse bereithalten.
Genau. Ja, und dann hatte Merce Cunningham beim Tanz im August ja auch einen ordentlichen Platz, ne?
Genau, Merce Cunningham, der große Choreograf des Postmodern Dance, der wäre in diesem Jahr 100 Jahre geworden. Da gab es einen Jubiläumsabend. Vivis Soutine, die Kuratorin von Tanz im August, hat dafür das Ballet de Lorraine eingeladen, zwei Stücke von Cunningham aus ihrem Repertoire zu zeigen. Rainforest and Sundance, das sind zwei großartige Produktionen, für die sich eben damals die ganz großen Namen schon versammelt haben. Zu Rainforest von 1968 zum Beispiel hat David Tudor die Musik gemacht und Andy Warhol die Bühne mit so Silberwolken bestückt, cool. Und Jasper Johns die Kostüme. Und es ist natürlich toll, dass wir das heute dann wieder sehen können. Und noch viel entscheidender ist, dass die Company diesen Cunningham so fantastisch getanzt hat. extrem exzellent, präzise, aber auch nicht so trocken und abstrakt, wie man das manchmal von anderen Ensembles kennt, sondern richtig feurig und auch irgendwie so mit so persönlich. Und man spürte die Verbundenheit der Tänzer mit dem Material. Also für mich war das wirklich eines der Highlights des Festivals.
Der Abend war ja dann noch nicht zu Ende. Da gibt es ja diese Kompanie, die mit ausschließlich über 40-Jährigen tanzt, ne?
Genau, die Kompanie heißt Dance On, nur Tänzerinnen und Tänzer über 40. Und die haben für diesen Abend unter großem, auch personellem Aufwand Merce Cunninghams Stück Story von 1963 zum Teil rekonstruiert und mit neuem Material kombiniert. Also da gibt es also auch dieses Zufallsverfahren, die Szenen werden jeden Abend neu ausgewürfelt und so weiter. Und auch für diese Inszenierung wurde jetzt im Jahr 2019 eine Menge interessanter Leute zusammengeholt. Also statt Jasper Jones hat der Künstler John Bock hier mit auf der Bühne gestanden und hat so Objekte angefertigt. Die Musik, die Live-Musik wurde unter anderem vom libanesischen Regisseur Rabria Mouré gemacht mit Kollegen. Und dennoch, und das finde ich total interessant, war diese Berlin Story, wie das jetzt in dieser Version hieß, kein wirklich überzeugender Abend. Die Bewegungen und die Aktionen auf der Bühne, die haben sich total verloren im großen Saal der Volksbühne. Das hatte alles keinen Fluss und keinen richtigen Zusammenhang, zumindest bei der Premiere, die ich gesehen habe. Und man kann wirklich nicht sagen, warum denn und woran das liegt, denn die Tänzer sind gut, nicht trotz, sondern weil sie über 40 sind und es ist eine Menge künstlerischer Manpower versammelt. Und trotzdem hat das nicht überzeugt. Und ich habe so hinterher gedacht, so eine künstlerische Produktion ist einfach immer mehr als die Summe ihrer Teile. Und es gibt immer noch dieses Geheimnis, ob es gelingt oder nicht. Und man kann es einfach nicht vorhersehen und nicht kontrollieren. Und da wären wir wieder bei Deborah Hay, die das schon irgendwie vor vielen Jahrzehnten gemacht
hat. Ja, oder wir wären bei den Neuentdeckungen, die es ja bestimmt beim diesjährigen Festival auch gab. Also sprich bei den ganz Jungen. Da müssen wir noch kurz drauf eingehen.
Für mich war das die junge irische Choreografin Una Doherty, die ein Stück gemacht hat über ihre Heimatstadt Belfast. Das ist wirklich so ein hartes Pflaster und sie selbst steht auf der Bühne und es war so faszinierend zu sehen, wie ihre Körperlichkeit, die Körperlichkeit der Straßengangs, dieses virile Männlichkeitsgebaren, diese Schwere in den Körpern und in den Bewegungen und das Macho-hafte der Männlichkeit, wie sie das in den eigenen weiblichen Körper übersetzt, aber nicht imitiert, sondern selber verkörpert und dann aber auflöst in so eine große Weichheit, in so eine Release, wie wir sagen, ein Nachgeben des Körpers. Und da habe ich so einen tänzerischen Ansatz gesehen, den ich vorher noch nicht kannte, also eine Art mit und durch tänzerische Bewegung das aufzunehmen, was man in der Realität um sich herum beobachten kann und Tanz zu transformieren. Das fand ich ganz spannend.
Das ist also ein Name, den wir uns merken sollten, ja?
Ja, würde ich mal mir merken.
Elisabeth Nehring mit ihrer Bilanz des Festivals Tanz im Orkus. Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Gabi Butke.
Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Sentsov soll russischen Medienberichten zufolge freigelassen werden. Gemeldet wird, er dürfe im Rahmen eines größeren Gefangenenaustauschs in sein Heimatland zurückkehren. Der 43-Jährige sei deshalb aus einer sibirischen Strafkolonie nach Moskau gebracht worden, melden die russischen Nachrichtenagenturen TASS und Interfax unter Berufung auf Justizkreise. Sentsov war vor über 5 Jahren festgenommen worden, nachdem er öffentlich gegen die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland protestiert hatte. Dafür wurde er zu 20 Jahren Haft verurteilt. Andreas Nachhammer, geschäftsführender Direktor der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin, wird mit der Moses-Mendelssohn-Medaille ausgezeichnet. Seit einem Vierteljahrhundert ist er für die Aufarbeitung des Nationalsozialismus auf dem Gelände des einstigen Reichssicherheitshauptamtes zuständig.
Eine Terrorzentrale, die eben den nationalsozialistischen Terror von Berlin so weit getragen hat, wie Europa besetzt war. Und sozusagen insbesondere die Einsatzgruppen, die dann vor Ort tätig wurden, das Instrument, das unsägliches Leid über ganz Europa gebracht hat.
Der Rabbiner wird den Preis am 9. September entgegennehmen. Er wird seit 1993 an Persönlichkeiten verliehen, die sich in der Tradition des Denkens von Moses Mendelssohn für Toleranz und Völkerverständigung sowie gegen Fremdenfeindlichkeit einsetzen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat zwei mittelalterliche Kunstwerke aus der Berliner Gemäldegalerie zurückgegeben, weil die beiden Arbeiten von Giovanni Di Paolo 1940 über einen Kunsthändler erworben wurden, sei ausgeschlossen, dass sie nicht nach den Prinzipien der Nationalsozialisten angekauft wurden, heißt es. Im Sinne der Washingtoner Prinzipien über Raubkunst habe man sich entschlossen, die Kunstwerke an die Erben des jüdischen Unternehmers Harry Falt Senior zurückzugeben. Der Deutsche Kulturrat und die Evangelische Kirche in Deutschland wollen sich mit der Rolle der Kirchen in der Kolonialzeit beschäftigen. Dazu sei im nächsten Frühjahr unter anderem eine gemeinsame Tagung mit zahlreichen Experten geplant. Im Fokus stünde die Vielschichtigkeit der kirchlichen Missionsgesellschaften und deren Verstrickung in den Kolonialismus offenzulegen. Notwendig sei jedoch auch, sich die säkulären Strukturen etwa im Zusammenhang mit dem Humboldt-Forum in Berlin genauer anzusehen. Das internationale Filmfestival in Venedig hat seinen ersten Goldenen Löwen vergeben an einen 69 Jahre alten Regisseur aus Spanien für sein Lebenswerk.
Pedro right. Almodóvar.
You can call it however you want. In Italy they call me Aldo Samovar. So anyway, if you want to pronounce it Pedro Almodóvar.
Pedro Almodóvar sei ein Filmemacher, der uns die kontroversesten und provokativsten Porträts aus dem Post-Franco-Spanien gegeben hat, begründete Filmfestivalleiter Barbera in Venedig den Ehrenlöwen für den zweimaligen Oscar-Gewinner.
Seit Jahrzehnten betreibt Deutschland mit seinen Goethe-Instituten aktiv Kulturpolitik im Ausland. Das geht weit über Sprachkurse hinaus. Es werden deutsche Künstler eingeladen, um im Land vor Ort zu arbeiten. Umgekehrt sind viele Goethe-Institute aber auch längst wichtige Orte, Treffpunkte für die Kulturschaffenden geworden. Offene Räume, die sie in ihrem Heimatland sonst vielleicht gar nicht finden. Man könnte sich das jetzt auf die Fahnen schreiben als Auswärtiges Amt, aber seltsamerweise hat eine unter anderem vom Auswärtigen Amt geförderte Institution, das IFA, also das Institut für Auslandsbeziehungen, der auswärtigen Kulturarbeit nun ein schlechtes Zeugnis ausgestellt in Form einer Studie. Verfasst wurde sie von der Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel, die sich bei uns im Programm dazu folgendermaßen geäußert hat.
Nach der intensiven Beschäftigung mit der Geschichte der auswärtigen Kulturpolitik bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass das Problem eigentlich unserer auswärtigen Kulturpolitik im Moment ein Glaubwürdigkeitsverlust ist, weil die Maßstäbe, die angelegt werden, wie Beitrag zu einer vernünftigen Gestaltung der Globalisierung im Innern nicht unbedingt oder von der deutschen nationalen Politik nicht unbedingt eingelöst werden.
Und Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat regte ebenfalls im Deutschlandfunk Kultur an, doch mal darüber nachzudenken, die Kulturpolitik im Inland und die im Ausland zusammenzudenken.
Und ich glaube, dass die Studie von Frau Weigel eigentlich ein wirkliches schlagendes Argument ist, dass wir darüber nachdenken müssen, dass wir die Außen- und die Innenkulturpolitik in der Zukunft nicht nur zusammendenken, sondern auch strukturell in Deutschland zusammen organisieren.
Am Telefon ist nun das IFA, und zwar in Person von Vizegeneralsekretär Sebastian Körber. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Körber, vielleicht erklären Sie uns zunächst mal kurz, wieso eine interne Studie am Grundsatzkonzept der eigenen Kulturpolitik sägt.
Also zunächst einmal, wir freuen uns sehr über die Resonanz, die die Studie erzeugt, und empfinden die darin geübte Kritik nicht als vernichtend, sondern als konstruktiv. Die Studie wertet ja die Bedeutung der auswärtigen Kulturpolitik auf, und darauf kommt es uns an. Und wenn ich einmal kurz auf die These von Herrn Zimmermann zurückgreifen darf, wer die Studie von Frau Weigel so interpretiert, greift aus meiner Sicht zu kurz. Frau Weigel plädiert ja für ein ressortübergreifendes Denken, und das macht aber nicht an den Grenzen der Kultur Halt. Und ebenso interessant wie die Bezüge zwischen Innen- und Außenkulturpolitik sind die Bezüge zur Entwicklungszusammenarbeit oder zum Wirtschaftsressort. Und die Franzosen beispielsweise haben ja schon vor einiger Zeit Entwicklungszusammenarbeit und Außenpolitik in einem Ministerium zusammengelegt. Und das sage ich nur, um anzuregen, dass wir zuerst die inhaltliche Diskussion führen und dann über Strukturen sprechen. Mhm.
So, und jetzt kommen wir mal auf dieses Glaubwürdigkeitsproblem. Also ja. Im Prinzip sagt Frau Weigel ja, wir müssen erst mal zu Hause aufräumen, bevor wir anderen erklären, wie ein Land funktioniert.
Richtig. Der Zustand der Demokratie, beziehungsweise der Zustand auch Europas, wie es ja hier in der Studie auch Thema ist, ist ja nicht gut. Das wissen wir. Und das alleine ist ja keine Kritik an der Bundesregierung, das ist eine Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen. Und die These von Frau Weigel ist zum Beispiel, dass man jetzt mal auf Europa bezogen dass eine abstrakte Diskussion um postnationalstaatliche Kulturpolitik nicht hilfreich ist, weil sie die Bürger nicht vom Wert der Europäischen Union überzeugt, sondern stattdessen lieber konkreter zu sprechen und auf die absolut aktuellen Gefahren, nämlich der Erosion der Demokratie in Europa und den Akzeptanzverlust der parlamentarischen Strukturen und Institutionen einzugehen. Und das Beste, was die Kultur hier beitragen kann, ist, dies auf seriöse, kenntnisreiche Weise zu tun.
Das würde doch eigentlich bedeuten, dass man die deutsche und die französische und die italienische Kulturpolitik im Ausland ganz abschafft und sagt, wir als Europa repräsentieren eine europäische Kulturpolitik im Ausland. Läuft es darauf hinaus?
Also ich glaube, dieser Gedanke wäre Frau Weigel sicherlich sehr nahe. Nur sagt sie selber, dass dieser Gedanke zurzeit angesichts der geringer werdenden Akzeptanz der europäischen Institutionen utopisch ist. Und deshalb setzt sie sich eben dafür ein, sich stattdessen mit den aktuellen Gefahren stärker auseinanderzusetzen, nämlich der Erosion der nationalen Demokratie.
Also da wird ja zum Beispiel auch eine Kritik geübt, die, das ist so eine ganz alte Kritik auch an Entwicklungshilfe, ne, als man noch so dazu sagte, Deutschland tritt als Erzieher, als kultureller Entwicklungshelfer auf. Sehen Sie das denn auch so?
Das ist als Beispiel genannt für eine Kluft sozusagen zwischen Anspruch und Wirklichkeit oder auch ein Glaubwürdigkeitsdefizit, moralisch sozusagen nach außen aufzutreten, diesen moralischen Standard aber im Inland gar nicht einhalten zu können und auch ressortübergreifend.
Bitte? An welcher Stelle?
Ja, also hier ist sozusagen Entwicklungszusammenarbeit und Außenkulturpolitik nicht in einem sozusagen einhergehenden Konzept verwoben und mit Recht weist Frau Weigel auf sowas hin. Also sie kritisiert ja mit Recht die gegenwärtigen Begriffe in der Außen-, Kultur- und Bildungspolitik, die aus ihrer Sicht sehr an die Begriffe des Kalten Kriegs erinnern, zum Beispiel Softpower, zum Beispiel Nation Branding, zum Beispiel Wettbewerb der Narrative, und sagt, eine solche rhetorische Aufwertung der Außen- und Kulturpolitik sei im Grunde gar nicht notwendig. Also die AKBP muss sich in diesen Kampf einschalten, sollte dies aber nicht selbst mit den Mitteln der Propaganda tun.
Und diese Mittel der Propaganda, können Sie mir dafür mal ein Beispiel sagen? Wo finden wir Mittel der Propaganda in der auswärtigen Kulturpolitik?
Das ist natürlich jetzt eine weitreichende Frage. Die finden wir natürlich nicht.
Diese Studie, die liegt ja jetzt seit Juni vor. Süddeutsche Zeitung hat jetzt quasi da vor wenigen Tagen das veröffentlicht. Warum hat eigentlich das Auswärtige Amt noch nicht reagiert?
Das müssten Sie natürlich tatsächlich die Vertreter des Auswärtigen
Amtes fragen. Aber das erwarten Sie doch wahrscheinlich anders.
Also solche Erwartungen kann ich hier gar nicht äußern. Also warum das jetzt erst erfolgt oder erst später, das müssten Sie schon als Auswärtige Amt selber erfahren. Für meinen Geschmack ist es in keiner Weise zu spät. Die Sommerpause ist ja jetzt gerade vielleicht noch nicht einmal richtig vorüber. Also aus meiner Sicht beginnt ja die Debatte erst und das ist völlig in Ordnung.
Sebastian Körber, stellvertretender Generalsekretär des IFA, also des Instituts für Auslandsbeziehungen, über eine sehr kritische Studie zur auswärtigen Kulturarbeit. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke auch.
Der Begriff Gipsabguss ist seit mehr als einem Jahrhundert diskreditiert in der Kunstlandschaft der westlichen Welt. Marmor, es ist eben wertvoll, Gips billig und eine Kopie, die kann sowieso keine Kunst sein. Aber der Abguss will ja oft auch was ganz anderes. Und deshalb waren Abgusssammlungen ein ganz wichtiger Teil großer Museen weltweit und auch an den Archäologie- und Kunstgeschichtsfachbereichen der Universitäten. Die erste große Ausstellung der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel, die widmet sich dem Gipsabguss, heißt Nah am Leben, und Nikolaus Bernau hat sie für Fazit gesehen. Der Titel, der deutet ja schon darauf hin, dass es nicht nur um totes Material geht, das da abgeformt wird, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das merkt man ganz, ganz schnell in dieser, also ich finde wirklich ganz großartigen Ausstellung. Auch deswegen großartig, weil sie sehr viele Fragen stellt, sehr viele Fragen auch mal einfach offen lässt und einen doch manchmal auch so ein bisschen vor dem Material stehen lässt und sich fragt, kann man das überhaupt zeigen? Darf man das zeigen? Soll man das zeigen? Aber es gibt dann eben auch diese unglaubliche Vielfalt von Materialien, die seit dem 18. Jahrhundert in Gips oder in anderen Kunstmaterialien nachgeformt werden konnte. Es gibt zum Beispiel eine Schale zu sehen, da hat ein Künstler Schlangen und kleine Eidechsen und Insekten etc. abgegossen, die dann neu umgeformt und da Schalen draus gemacht, wo die Leute dann über Jahrhunderte geglaubt haben, der hat da lebende Tiere mit eingegossen quasi. Oder eben ganz toll sind natürlich selbstverständlich die berühmten Totenmasken von den Erlauchten unserer Geister und so weiter. Also Goethe von Goethe, Friedrich II. Etc. Es gibt hinreißende Pflanzenabgüsse, die einfach für die Kunsthandwerksschüler gedient haben als Vorlagen für diese sehr, sehr komplizierten Zeichnungen, dass man eben lernt, wie sieht eine Unterschwellung von einem Blatt aus, wie kann man das überhaupt darstellen. Oder diese ganz tollen Angelegenheiten, dass da ein großes Krokodil einfach mal steht. Ja, das hat man eben aus einem Aquarium geholt und dann abgeformt, damit man ein Krokodil wirklich studieren konnte. Das heißt, man hat wirklich eine ganz breite Fülle von Formen, selbstverständlich auch die berühmten Renaissance- und antiken Skulpturen, die man sofort im Kopf hat, wenn man über Gipsabgüsse nachdenkt, aber dann eben auch Knut, den Eisbären. Ja, also das sind so ein ganz breites Spektrum und das ist eigentlich wirklich das Gelungenste an dieser Ausstellung.
Sie haben ja auch gesprochen mit dem Leiter der Gipsformerei, die heute ja auch noch in Betrieb ist. Also das ist ja nicht nur Vergangenheit anscheinend, Miguel Helfrich. Was sagt der denn dazu?
Das ist überhaupt nicht Vergangenheit. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit, einfach weil diese ganzen Abgusssammlungen heute wieder einen neuen Wert kriegen können.
Ja, das Besondere bei uns ist ja, dass unsere Formen bis 200 Jahre alt sind. Das heißt, die Vorlagen, die gibt es in dieser Form oft gar nicht mehr. Und viele der Objekte, die wir heute bei uns im Bestand haben, die dürfte man heute gar nicht mehr abformen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal eine Landkarte machen würden von der Welt und aus allen Regionen Bindfäden in die nach Berlin kommen, wo unsere Sachen herkommen und auf der anderen Seite wieder einen Bindfaden, wo sie überall hingehen, dann würden Sie sehen, dass es da im Grunde genommen ein großes, großes internationales Netz gibt, wo wir die Kulturgüter bei uns in Berlin zentrieren und dann wieder in die Welt hinausschicken.
Das ist nämlich das Spannende bei einer Gipsformerei. Diese Ausstellung behandelt ja nicht die Gipsabgusssammlung, sondern quasi die Produktionsstätte der Gipse, nämlich die Gipsformerei. Das ist das Spannende, dass die Formen aus der ganzen Welt gesammelt haben. Insgesamt sind es 7000 Formen mit insgesamt 17.000 unterschiedlichen Variationen, also verschiedene Ausprägungen der ganzen Angelegenheiten. Und da sieht man dann eben zum Beispiel gotische Skulpturen, die es heute einfach nicht mehr gibt von Wänden, weil sie einfach zerfressen wurden vom sauren Regen oder zerstört wurden wie Khmer-Skulpturen.
Oder es war ja auch ein richtiges Geschäft, ne?
Es war ein Riesengeschäft. Seit dem mittleren 19. Jahrhundert, da gab es internationale Verträge, wurden Gipse international gehandelt. Es gab große Firmen, die haben gerade in Italien, aber auch in Frankreich und in Deutschland diese Gipse systematisch hergestellt. Die Gipsformerei gehörte eben mit zu diesen Firmen und ist 1819 gegründet worden als damit heute älteste Museumsabteilung, um von vornherein Geld für die Museen einzuspielen, weil Gipse gerne gekauft wurden. Zum Beispiel dann sehr viel später die Nofretete oder die Prinzessinnengruppe von Schadow oder der Grüne Kopf oder auch einfach nur ein kleiner Schachstein aus der normannischen Zeit, der einfach nur hübsch ist und den man sich auch auf den Schreibtisch stellen kann.
Es gibt ja anscheinend in dieser Ausstellung auch Gipsporträts aus der Kolonialzeit. Darüber muss man heutzutage natürlich dann auch reden, ne?
Das ist das Tolle bei der Ausstellung. Die versuchen nicht, um diese Sache herumzuwickeln, sich in irgendeiner Form. Sie zeigen diese Porträts nicht als Porträts. Es wurden Gipsabgüsse genommen von Leuten in großen Kolonialausstellungen, von Leuten in den Kolonialgebieten. Diese Gipsabgüsse oder diese Gipsabformungen, muss man ja
Gesichter,
sagen.
Ja, oder?
Das sind Gesichter, das sind Hände, das sind Köpfe, Beine, das sind auch ganze Körper, die vor allem abgenommen wurden, also dann natürlich in Einzelstücken, also die Leute wurden nicht in Gips eingepackt und sind dann erstickt, sondern in Einzelstücken und dann nach und nach abgeformt. Was aber sehr klar ist aus allen Selbstzeugnissen, die auch in dieser Ausstellung zu sehen sind, das war ein Gewaltakt, das waren Vergewaltigungen. Diese Leute wollten das nicht, zum allergrößten Teil. Sie sind durch die Machtverhältnisse dazu gezwungen worden, sind auch teilweise wahrscheinlich sehr physisch dazu gezwungen worden. Es gibt ein schreckliches Tondokument, dass die Leute eben einfach festgehalten wurden, damit sie sich nicht bewegen, wenn diese kalten Gipsbänder auf ihre Haut gelegt wurden. Das ist eine Sache, die kennt ja jedes kleine Kind und das macht man da ganz lustig als Spiel, aber das ist kein Spiel mehr, wenn man dazu gezwungen wird.
Ja, die Ausstellung heißt Nah am Leben in der James-Simon-Galerie und Nikolaus Bernau hat sie für Fazit gesehen. Vielen Dank und gesehen und sehen kann man sie noch bis zum 1. März 2020. Und nun folgt die Kulturpresseschau heute von Arno Orzesek.
Was ist eine Halal-Disco? Fragt in großen Lettern die Süddeutsche Zeitung. Während Sie über der richtigen Antwort grübeln, kommen wir schon mal auf den Artikel zu sprechen. Sonja Zekri stellt im Rahmen der SZ-Serie Am Start, Leitfrage, was tun junge Künstler oder Wissenschaftler, wenn sie noch nicht etabliert sind, den Islamwissenschaftler Noël van den Heuvel vor und unterstreicht, dass Islamwissenschaft nichts Elfenbeinturmhaftes hat. Wenn man bedenkt, dass ein Eugeniker wie Thilo Sarrazin mit seinen Islampanschereien Millionen aufhetzt, ein seriöser Forscher wie der Franzose Gilles Kepel wiederum für seine Äußerungen zum Terrorismus Polizeischutz bekam, lässt sich die Beschäftigung mit dem Islam mit einigem Recht als Risikoforschung bezeichnen. Wer über den Islam redet, spricht über die schmerzhaftesten Themen der Gegenwart, über die Verletzlichkeit moderner Gesellschaften, die Illusion westlicher Toleranz, die Veränderbarkeit der Welt. Das heiße Eisen Islamforschung, vorgestellt von Sonja Zekri am Beispiel des Islamforschers Noël van den Heuvel. Ach ja, Halal-Diskos heißen übrigens jene Clubs, die es neuerdings auch wieder im saudi-arabischen Jeddah gibt, wo van den Heuvel forschen will. Den einen Islam gibt es nicht, titelt die Neue Zürcher Zeitung beileibe nichts Neues. Die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador findet jedoch, die Botschaft sei unter Muslimen noch nicht richtig angekommen. Islamexperten haben sich lange darum bemüht, Nicht-Muslimen zu erklären, dass es den Islam nicht gibt. Viel wichtiger indes wäre es, unter Muslimen selbst diesen Gedanken stärker zu verankern. Den einen wahren Islam mag es aus einer göttlichen Perspektive geben, aber kein Mensch kann sich anmaßen, ihn ebenfalls zu kennen. Das beanspruchen nur Fundamentalisten, dünkelhafte Gelehrte und blasierte Imame für sich. Lamia Kador in der NZZ. Besuchen wir nun mit der Tageszeitung Die Welt einen legendären Ort, an dem man viele Muslime, viele Nicht-Muslime und überhaupt Tag und Nacht viele verschiedene Menschen in unterschiedlichen Verfassungen und nicht immer den Besten trifft. Verteidigung des Cottbusser Tors nennt der Weltautor Boris Pofalla seine Besichtigung des Ortes, von dem es in der Unterzeile heißt: Schläger, Junkies, gescheiterte Architektur. Über keinen Platz in Deutschland kursieren so viele Horrorgeschichten wie über den Kotti in Berlin-Kreuzberg. Aber, so fragt Pofalla, ist der Kotti wirklich ein Platz der Verdammten, wie der Spiegel behauptete? Als Kulturoptimist würde man sagen, er ist ein Theater von barocker Raffiniertheit. Aber es ist natürlich kein Theaterstück, das hier gegeben wird. Der Platz lebt nicht von staunenden Bildungsbürgern, sondern von der Nachbarschaft. Die ganzen Cafés, Restaurants, Gemüseläden, Reisebüros und Versicherungsagenturen werden von Einzelunternehmern gestemmt, die fast alle Migranten sind. Sie leiden am meisten unter der Stigmatisierung des Kottis als Höllentor. Die Gegend immer nur als ewigen Problem- und Sozialfall darzustellen, das hat auch einen rassistischen Unterton. Dabei gibt es hier mehr Unternehmer und mehr Innovation als in so manchem Start-up-Inkubator. Und vor jedem Döner stehen Pflanzenkübel. Boris Pofalla in der Welt. Wir wohnen unweit vom Kotti und möchten Pofalla für die Fairness seines Porträts loben. Und jetzt noch kurz auf die Insel. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung denkt Jürgen Kaube über den Mann nach, der schon vieles genannt worden ist. Ein inkompetenter Lügner. Ein schamloser Clown, ein manischer Selbstvermarkter, ein egoistischer Hanswurst, ein von sich absorbierter Soziopath, auf vielfältige Weise böse und so weiter. Die Rede ist, na klar, von Boris Johnson. Jürgen Kaube macht den britischen Premier für dessen Parlamentsferienverlängerungsaktion tüchtig runter, gibt aber auch zu, das Spiel, bei dem zwei Autos auf eine Klippe zu rasen und gewinnt, wer zuletzt aus seinem aussteigt, möchte man mit Boris Johnson nicht spielen. Okay, soweit für heute. Bleibt zu hoffen, dass viele Briten auch nach dem Brexit noch den Satz sagen können, der in der Welt Überschrift wurde. Ich bin glücklich hier.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Marietta Schwarz.